Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und dem Programm: Der Arbeitsmarkt, der im Juni ganz leichte Schwächezeichen aufwies. Verabschiedet sich das Jobwunder der vergangenen Jahre? Dazu gleich mehr. Mehr auch zu den Chancen, die der TV-Gerätehersteller Löwe mit seinen 450 Mitarbeitern noch hat. Heute wurde der Betrieb eingestellt. Zum Start aber wieder Stellen, wieder Jobs, diesmal die der Deutschen Bank, für die Bankchef Sewing ja wörtlich harte Einschnitte angekündigt hat. Nach Medienberichten, nicht bestätigt, aber nach Medienberichten könnten harte Einschnitte in Zahlen 20.000 Stellen heißen. Was man dazu weiß, Mischa Erhardt fasst zusammen.
Dass ein weiterer Stellenabbau bei der Deutschen Bank droht, verwundert die meisten Beobachter nicht. Denn Konzernchef Christian Sewing hatte bereits vor einigen Wochen auf der Aktionärsversammlung der Deutschen Bank weitere Schritte angekündigt, um die Bank wieder profitabler zu machen.
Wir sind zu harten Einschnitten bereit. Wir werden die Transformation beschleunigen, indem wir unsere Bank konsequent auf die profitablen und wachsenden Bereiche ausrichten, die für unsere Kunden besonders relevant sind.
Ein harter Einschnitt wäre ein weiterer Abbau von 20.000 Stellen in der Tat. Bereits im vergangenen Jahr sind bei der Deutschen Bank rund 7.000 Jobs abgebaut worden. Und Beobachter meinen, dass es damit noch nicht getan sein dürfte. Denn im Gegensatz zu vielen Konkurrenten fallen die Gewinne bei der Deutschen Bank spärlich aus. Deswegen plant das Geldinstitut einen radikalen Umbau. Unter anderem im Investmentbanking wollen die Deutschbanker den Rotstift ansetzen. Deswegen zeigt sich der Rechtsanwalt Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz wenig überrascht von der nun kursierenden Zahl.
Nun, wenn man sich mal die Commerzbank anguckt, dann sieht man, dass dort, sagen wir mal, fast die Hälfte der Belegschaft der Deutschen Bank nur tätig ist und man im Grunde genommen von den Zahlen her ähnlich liegt mittlerweile. Und wir sehen ja, dass die Kostenquote der Bank viel zu hoch ist. Das ist ja ein Dauerthema. Insofern überrascht die Zahl nicht.
Zuletzt, als die Deutsche Bank mit der Commerzbank Fusionsgespräche geführt hat, waren manche Experten auch noch von höheren Stellenstreichungen ausgegangen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wollte sich zu den neuen Spekulationen nicht äußern. Die Deutsche Bank äußert sich ebenfalls nicht. Erst in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass die Integration der Postbank weitere 2.000 Stellen im Konzern kosten könnte. Sewing hatte angekündigt, dass er das Ziel verfolgt, bis 2022 jährliche Kosteneinsparungen von 900 Millionen Euro durch die Integration der Postbank erreichen zu wollen. Die meisten Experten rechnen jedenfalls damit, dass sich der Konzernchef in naher Zukunft etwas konkreter zur Strategie des Geldhauses und den Zukunftsplänen der Bank äußern wird.
Man muss gleichzeitig auch eine überzeugende Strategie vorweisen können, wo die Bank in Zukunft ihr Geld verdienen wird. Wenn wir uns den Aktienkursverlauf ansehen, dann ist der Kapitalmarkt im Augenblick noch nicht so richtig überzeugt von der Strategie. Gesund schrumpfen alleine ist nicht ausreichend.
Sagt Klaus Nieding. Eckpunkte wie Kürzungen im Investmentbanking sind zwar schon bekannt geworden. So will das Institut etwa den Aktienhandel in den USA stark verkleinern. Auch Zinshandelsgeschäfte außerhalb Europas sollen schrumpfen. Zudem gibt es offenbar Überlegungen, in einer Bad Bank Geschäfte auszulagern, die mit Risiken behaftet sind. Allerdings bleibt bei all diesen möglichen Korrekturmaßnahmen die Frage offen, wo die Bank in Zukunft ihr Geld verdienen und Gewinne schreiben will. Diese Frage dürfte die Mitarbeiter der Deutschen Bank ebenso interessieren wie die Frage, wo die nächsten Einschnitte erfolgen sollen.
Mischa Erhardt war das. Wenn die monatlichen Arbeitsmarktberichte der Nürnberger Bundesagentur eintreffen, dann war es in den vergangenen Jahren schon Gewohnheit, eine robuste und gute Arbeitsmarktlage zur Kenntnis zu nehmen. Im vergangenen Juni, also vor wenigen Tagen, da fing die Tonlage an, sich zu ändern. Das ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass das Jobwunder sich doch leise und heimlich davonmacht. Wolfram Welzel mit der Statistik des vergangenen Monats.
Die Herausforderungen, das legen die aktuellen Arbeitsmarktzahlen nahe, werden zunehmen.
Die Arbeitslosigkeit ist im Juni nur wenig gesunken und die Arbeitskräftenachfrage verliert etwas an Schwung. Die Beschäftigung bleibt auf Wachstumskurs, allerdings hat der Aufwärtstrend zuletzt etwas an Schwung verloren.
Und so hatte Vorstandschef Detlef Scheele zu berichten, dass die Zahl der Arbeitslosen im Juni nur noch um 20.000 zurückgegangen ist, auf 2.216.000 zum Stichtag Mitte des Monats. In einigen Regionen stieg sie bereits. Grund sind die schlechte Konjunktur, vor allem im Außenhandel, und die Probleme der Automobilwirtschaft. Die Arbeitsagenturen bereiten sich deshalb auch auf zunehmende Kurzarbeit vor.
Wir können uns deshalb ganz gut einstellen, weil wir sehen, wo die Beratungsgespräche zunehmen. Und das ist natürlich in erster Linie in den Bundesländern mit großem verarbeitendem Gewerbe vorrangig aus der Automobilwirtschaft, also Bayern, Baden-Württemberg, teilweise rund um Wolfsburg. Da bereiten wir unsere operativen Services darauf vor, darauf auch gefasst zu sein, sage ich jetzt mal.
Gut möglich, dass außerdem bald auch die Unterbeschäftigung steigt, also jene Zahl, die nicht nur die Arbeitslosen nach gesetzlicher Definition erfasst, sondern auch diejenigen Menschen ohne Job, die zum Stichtag krank waren oder an Sprachkursen, Fortbildungen oder ähnlichen Maßnahmen teilnahmen. Im Juni lag sie mit knapp 3,2 Millionen, fast eine Million höher als die Zahl der Arbeitslosen. Während verstärkt Menschen arbeitslos werden, steigt gleichzeitig die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland noch immer im Vorjahresvergleich um eine knappe halbe Million, so Scheele.
Die Liste der Engpassberufe wird seit Jahren länger. Neu dazugekommen sind jetzt unter anderem Berufe in der Metalloberflächenbehandlung, im Rollladen oder Jalousiebau. Daneben bleiben die Engpässe im Pflege- und Bauberufen naturgemäß bestehen.
Zunehmende Arbeitslosigkeit und gleichzeitig sich verschärfender Fachkräftemangel. Eine paradoxe Entwicklung, die Sabine Klinger vom Forschungsinstitut IAB der Bundesagentur unter anderem damit erklärt, dass sich jenseits der aktuellen Konjunkturschwäche die Anforderungen an Beschäftigte stark ändern.
Die betroffenen Personen, die ihre Stelle verlieren, neu suchen müssen, wo kommen sie unter, sich weiterqualifizieren müssen, neue Berufsfelder entdecken müssen. Das ist natürlich alles mit individuellen Hürden verbunden. Aber für den Arbeitsmarkt insgesamt, für den Strukturwandel, für die Digitalisierung, die sich mehr und mehr durchsetzen wird, hat jede Schwächephase eben auch die Chance, dass ein Leidensdruck entsteht, der zusätzliche Investitionen in Technologie, aber auch in Qualifikation der Mitarbeiter einfach anstößt.
Diese Qualifikation der Mitarbeiter will die Bundesagentur für Arbeit mit Fördergeldern unterstützen.
Wolfram Welzer war das. Und Unternehmen und Arbeitsplätze noch einmal. 450 Arbeitsplätze hat der renommierte Fernsehgerätehersteller Löwe im oberfränkischen Kronach noch. Löwe, 1923 gegründet, ein Pionier der Fernsehtechnik. Löwe-Geräte galten als edel, aber teuer. Und die Konkurrenz aus Ostasien in dieser Branche ist hart. Seit 2013 mussten die Mitarbeiter bei Löwe zittern. Schon damals gab es eine Sanierung, offenkundig ohne Erfolg. Heute wurde der Betrieb eingestellt. Vor der Sendung habe ich mit dem vom Amtsgericht bestellten Insolvenzverwalter Rüdiger Weiß gesprochen und ihn zunächst gefragt, war es das mit Löwe? Wie genau ist die Situation jetzt?
In 2013 ist ja die erste Insolvenz gewesen, die sich dann gelöst hat durch eine übertragende Sanierung und Einstieg eines Investors. Allerdings ist das Unternehmen nie ganz aus der Krise herausgekommen. Es hat also zumindest von der Liquidität her immer defizitär gearbeitet, was sich jetzt in der zweiten Insolvenz in 2019 niedergeschlagen hat.
Wenn ich jetzt frage, war es das für Löwe? Es ist ja so, dass im Mai Löwe nach dem Krisenjahr 2013 zum zweiten Mal ein Insolvenzverfahren in Eigenregie beantragt hat, was offensichtlich gescheitert ist. Deshalb die Frage, gibt es jetzt keine Möglichkeit mehr?
Also die Möglichkeit besteht immer und wir hoffen natürlich auch auf die Möglichkeit. Zunächst sind ja die Investorengespräche zur Absicherung eines laufenden Geschäftsbetriebs bis Ende des Jahres gescheitert. Das heißt aber keineswegs, dass der Investorenprozess im Gesamten gescheitert ist.
Das heißt, Sie haben noch die Hoffnung, neue Investoren zu finden?
Wir sind die ganze Zeit in einem Investorenprozess eingebunden, den das Unternehmen bereits schon in 2018 angestoßen hat. Damals noch unter Übernahme der kompletten Passivstruktur.
Was heißt das? Und jetzt, was heißt das, pardon, unter Übernahme der Passivstruktur?
Das heißt, dass Sie, wenn Sie ein Unternehmen verkaufen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder im Wege eines Share Deals, also unter Übernahme der Geschäftsanteile, oder im Wege eines Asset-Deals. Und bislang ist immer der Share-Deal verhandelt worden. Das heißt, der Eintritt in die Gesellschafterstruktur unter Erhalt der Gesellschaft selber. Und das führt außerhalb der Insolvenz dazu, dass die Gesellschaft natürlich nach wie vor für ihre Verbindlichkeiten haftet. So, das kann man sich so vorstellen, dass man sagt, wenn man für eine Gesellschaft, die ein Aktivvermögen von 10 Millionen hat, aber Verbindlichkeiten von 30 Millionen, dass man dann sozusagen ein Kaufangebot abgibt. Das wird dann nicht mehr als ein obligatorischer Euro sein, weil man ja die Aktiva übernimmt für 10 Millionen, dort aber wesentlich mehr Verbindlichkeiten gegenüberstehen. Und von den Verbindlichkeiten wird man ja außerhalb des Insolvenzverfahrens nicht befreit.
Und so ist die Situation bei Löwe?
So war die Situation bei Löwe bis zur Verfahrenseröffnung. Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens besteht für die Investoren die Möglichkeit, ausschließlich auf Assets zu bieten. Das heißt, ohne Berücksichtigung der Höhe der Passiva.
Was heißt das jetzt konkret, wenn Sie sagen, es wird geboten nur auf Assets, auf Vermögenswerte hin? Das heißt, man guckt, was ist an Gebäuden da, an Patenten da, an Geräten da, an allem, was noch auf der Habenseite da ist?
Genau.
Und was ist das bei Löwe? Hat Löwe da Handfestes einzubringen?
Da hat Löwe das, was jedes Unternehmen hat. Es hat nachher die Marken, es bestehen das Sachanlagevermögen, Rohhilfs- und Betriebsstoffe, also das, was ein ganz normales Unternehmen auszeichnet.
Haben Sie denn
das, worauf Sie anspielen, ist wahrscheinlich eher die Besicherungslage, die in der Presse immer wieder diskutiert wird, weil man sagt, ist Löwe noch Markeninhaber? Das ist aber wie bei jeder größeren Marke und bei jedem Unternehmen, was eine gewisse Sicherheitenstruktur hat, dass natürlich an den jeweiligen Aktivvermögensgegenstände Fremdrechte bestehen in Form von Sicherungsübereignungen, Verpfändungen und so weiter.
Ich will eigentlich, Herr Weiß, viel einfacher fragen. Sehen Sie Möglichkeiten, einen Investor, / einen Käufer für Löwe zu finden?
Durchaus.
In welchen Bereichen suchen Sie da? Suchen Sie innerhalb der Branche nach verwandten TV-Geräteherstellern? Suchen Sie in der Technikbranche? Suchen Sie branchenfern? Also wie gehen Sie davor?
Es gibt zunächst mal ein internationales Bieterverfahren, einen sogenannten M&E-Prozess, der von PwC geführt wird. Da hat der Gläubigerausschuss seine Zustimmung erteilt hierzu. Und PwC sucht natürlich weltweit nach Investoren. Aber ich glaube, aufgrund der bereits zweiten Insolvenz zeichnet sich bereits jetzt ab, dass ein strategischer Investor ausschließlich in Betracht kommt. Das heißt, tatsächlich jemand mit Branchenerfahrung und Branchenkenntnissen.
Wie treten Sie denn jetzt gegenüber diesen 450 Mitarbeitern auf, diesen verbliebenen Mitarbeitern auf? Was können Sie für die noch erreichen?
Gut, für die Mitarbeiter kann man nur eins machen. Man kann jetzt versuchen, den potenziellen Interessenten ein Unternehmenskonzept schmackhaft zu machen, was möglichst viele Arbeitsplätze am Standort in Kronach erhält.
Und wie machen Sie das?
Wir haben ja bereits in der vorläufigen Verwaltung ein komplett neues Unternehmenskonzept aufgestellt, um sozusagen die Zustimmung aller Beteiligten einschließlich der Gewerkschaft und des Betriebsrats zu bekommen. Dieses Konzept sah einen Arbeitsplatzerhalt von 220 Arbeitskräften am Standort Kronach vor. Ich halte es nach wie vor für tragfähig, aber es bleibt natürlich abzuwarten, was die Investorenkreise dazu sagen. Also je nachdem, ob der Investor vorhat, am Standort weiter Geräte zu produzieren oder ob er sagt, ich möchte nur eine Entwicklungsabteilung am Standort, das hängt jetzt vom jeweiligen Investorenkonzept ab.
Die Mitarbeiter, nochmal nach denen gefragt, bekommen jetzt Insolvenzgeld, oder?
Die Mitarbeiter haben bereits Insolvenzgeld für die Monate April, Mai und Juni bekommen. Zum 1.7. ist das Verfahren eröffnet worden und jetzt wäre an sich eine ganz normale Zahlungsverpflichtung der Masse gegeben, aber die Masse ist masseunzulänglich. Das heißt, wir können unseren laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen, sodass bereits zum heutigen Tag Masseunzulänglichkeit angezeigt wurde. Daher die Mitarbeiter auch mit dem heutigen Tag, zumindest der überwiegende Teil, widerruflich freigestellt wurden.
Und Freistellung heißt dann keine Bezahlung?
Das heißt zunächst eine sogenannte Gleichwohlgewährung von der Bundesagentur für Arbeit in Höhe des Arbeitslosengeldes.
Sodass die also jetzt Arbeitslosengeld 1 beziehen. Nicht so genannt als Leistung, aber das wäre es, was zur Verfügung steht.
Genau.
Herr Weiß, die ganze Materie, ein Unternehmen, ein zahlungsunfähiges Unternehmen abzuwickeln, gegebenenfalls zu verkaufen, die Gläubiger zu befriedigen, das hört man aus allem, was wir besprochen haben, auch aus den Begrifflichkeiten, das ist sehr, sehr kompliziert. Machen Sie uns doch ein bisschen anschaulich, wie ist die Lage in so einem Unternehmen? Also Betrieb eingestellt, es wird nicht mehr produziert. Ist da die Tür zu und keiner kommt mehr rein oder raus oder müssen ein paar Tapfere verbleiben, die da das Licht an- und ausknipsen? Also wie hat man sich das vorzustellen?
Ja, also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Das sind nicht nur ein paar Tapfere. Inzwischen ist die verbleibende Rumpfmannschaft auf über 50 Personen angestiegen. Wir bleiben auch in einem ganz kleinen Umfang produktionsfähig. Also wir wickeln noch Aufträge ab. Wir haben gerade einen neuen Auftrag im EMS-Geschäft erhalten und stellen dafür einen ortsansässigen Pumpenhersteller Platinen her. Das wird auf jeden Fall noch bis Ende Oktober andauern, sodass wir schon einen laufenden Geschäftsbetrieb haben, aber bei Weitem nicht mehr in dem Umfang, wie er ursprünglich mal bestand.
Das ist ein etwas trauriges Geschäft, nicht wahr?
Das ist der Job eines Notarztes in der Notaufnahme auch. Ist ein erhebendes Gefühl, wenn man das Menschenleben rettet oder hier das Unternehmen. Und genauso muss man aber auch mit Misserfolgen umgehen können.
Rüdiger Weiß war das. Heute ist er vom zuständigen Amtsgericht Coburg als Insolvenzverwalter für Löwe bestellt worden. Löwe, der TV-Gerätehersteller aus dem oberfränkischen Kronach. Der Juli ist ein Traditionsmonat für Neuregelungen. So ist es auch diesmal. Kinderrente und schließlich das Briefporto. Susanne Kuhlmann zu den Neuerungen, die ab jetzt gelten.
Familien mit Kindern bekommen ab diesem Monat 10 Euro mehr Kindergeld. Konkret erhalten sie für das erste und zweite Kind je 204 Euro monatlich, 210 Euro für das dritte und 235 Euro für jedes weitere Kind. Gleichzeitig steigt der Kinderzuschlag auf bis zu 185 Euro pro Kind. Der Kinderzuschlag wird Eltern und Alleinerziehenden gezahlt, die nur ein geringes Einkommen erzielen, damit aber oberhalb des Hartz-IV-Satzes liegen. Der steuerliche Kinderfreibetrag liegt schon seit Anfang des Jahres mit 192 Euro mehr bei 4.980 Euro. Mithilfe des Finanzamtes lässt sich ermitteln, ob es für Eltern günstiger ist, Kindergeldzahlungen zu bekommen oder den Kinderfreibetrag zu nutzen. Letzterer ermöglicht Familien mit einem höheren Einkommen oft die größere Steuerersparnis. Mehr Geld bekommen ab diesem Monat auch die rund 21 Millionen Rentner in Deutschland. Ihre Bezüge steigen in den westlichen Bundesländern um knapp 3,2%, in den östlichen um gut 3,9%. Eine monatliche Rente von 1.000 Euro erhöht sich damit im Westen um 31,80 Euro, im Osten um 39,10 Euro. Die Kehrseite der Medaille: Als Folge der Steigerung werden etwa 48.000 Rentner neu steuerpflichtig. Wer seine Steuererklärung selbst anfertigt und keinen Berater hinzuzieht, hat dafür nun 2 Monate mehr Zeit. Künftig muss die Steuererklärung erst Ende Juli beim Finanzamt abgegeben werden, statt wie bisher Ende Mai. Ab heute gilt ein höheres Porto für Briefe und Postkarten. Ein Standardbrief kostet 80 statt 70 Cent. Das Schicken einer Postkarte im Inland steigt von 45 auf 60 Cent. Um jeweils 10 Cent teurer werden der Kompaktbrief, der Großbrief und der Maxibrief. Mit Ergänzungsmarken in Höhe von 5, 10, 15 und 20 Cent können noch vorhandene alte Marken den neuen Preisen angepasst werden.
Susanne Kuhlmann war das. Das Bundeskartellamt erlaubt die Übernahme der Handelshofgruppe durch Edeka. Mehr dazu in den Wirtschaftsmeldungen mit Günter Hetzke.
Ja, die Wettbewerbshüter haben sich sowohl die Absatzmärkte als auch die Beschaffungsseite beider Unternehmen genauer angeschaut. Insbesondere regionale Marktverhältnisse standen dabei im Mittelpunkt der Untersuchung, aber es sei von keiner Beeinträchtigung des Wettbewerbs auszugehen, so das Bundeskartellamt, und deshalb wurde die Übernahme erlaubt. Die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ, sieht im Klimawandel eine zentrale Herausforderung. Im vergangenen Jahr habe sich bereits ein Drittel der Arbeit um das Klima gedreht.
Dort geht es um die Frage Unterstützung hinsichtlich des Themas Vermeidung von CO2. Es geht um die Frage Unterstützung beim Reduzieren. Es geht natürlich dann aber auch vor allen Dingen um die Frage, wie gelingt es dort, wo heute schon die Veränderungen wahrnehmbar sind, zu unterstützen bei der Anpassung.
So die Vorstandssprecherin der GIZ, Tanja Gönner, bei der heutigen Jahrespressekonferenz der Entwicklungshilfegesellschaft. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, hält die Agrarförderpolitik für dringend reformbedürftig, und zwar weltweit. Staatliche Zuschüsse seien oft ineffektiv und wettbewerbsverzerrend, heißt es in einer heute veröffentlichten OECD-Studie. Nach der IT-Panne am vergangenen Freitag haben Commerzbank-Kunden zu Wochenbeginn erneut Ärger mit dem Online-Banking gehabt. Heute Vormittag gab es etwa eine Stunde lang Probleme bei der Anmeldung zum Online-Banking, sagte ein Sprecher der Bank. Und damit nicht genug Probleme gab es auch bei Kunden der deutschen Kreditbank DKB. Und Elektrofahrzeuge erfreuen sich in Norwegen weiter großer Beliebtheit. Von den im ersten Halbjahr verkauften Neuwagen war fast die Hälfte Elektroautos, wie der norwegische Straßenverband mitteilte.
Günter Hetzke war das mit den Wirtschaftsmeldungen. Die OPEC, die Organisation erdölexportierender Länder, und ihre 10 Partnerländer haben im vergangenen Jahr eine niedrigere Obergrenze für die Förderung vereinbart. Und heute haben OPEC und Partner entschieden, so soll es nochmal weitergehen für 9 Monate. Ulla Herrmann dazu.
Im vergangenen Jahr haben sich die wichtigsten Ölnationen darauf geeinigt, ihre Ölförderung um 3% zu drosseln. Saudi-Arabien und Russland wollen die Kürzungen beibehalten. Das zeichnete sich am Rande des G20-Gipfels in Osaka ab. Carsten Fritsch, Rohstoffanalyst bei der Commerzbank.
Die Präsidenten Putin und Kronprinz Bin Salman haben sich am Rande dieses G20-Treffens darauf verständigt, die Förderkürzungen im aktuellen Ausmaß um weitere 6 bis 9 Monate zu verlängern. Also wenn die beiden wichtigsten Teilnehmer dieser Gruppe sich darauf verständigen, dann spricht vieles dafür, dass es so kommen wird.
Die Drosselung soll den Ölpreis hochhalten, auch um die Haushaltskassen der ölfördernden Staaten zu stabilisieren. Doch die Amerikaner machen bei dem Preiskartell der OPEC-Staaten nicht mit. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.
Die USA sind mit rund 12,5 Millionen Barrel pro Tag der mit Abstand größte Produzent der Welt. Danach kommt Russland mit gut 11, dann erst Saudi-Arabien unter 10. Aber es wird nicht dazu führen, dass der Ölpreis jetzt dramatisch steigt, weil aber auch die Nachfrage geringer sind.
Vor allem das umstrittene Fracking hat in den USA zu einem wahren Boom der Erdölförderung geführt. Durch chemische Zusätze und hohem Druck wird dabei Öl aus Sand und Gestein gepresst. Mit dieser Technik können die USA riesige Mengen des Rohstoffs fördern. Deswegen wird die Welt weiter mit Rohöl überschwemmt. Die Drosselung der Fördermenge durch die OPEC-Staaten hat daher nur begrenzten Erfolg.
Ulla Herrmann war das. Die OPEC und diese Einschätzung mit in den Frankfurter Börsensaal genommen, zusammen mit Ibrahim. Herr Ibrahim, wie sieht man das an der Börse und wie sieht es aus mit dem Preis?
Der ist gestiegen. Russland und die Türkei, die haben ja auch schon durchblicken lassen. Die Kürzung wird verlängert werden. Dazu sehen wir die Entspannung im Konflikt China-USA. Das heißt, es kann ja dann wieder mehr verbraucht werden, wenn die Weltwirtschaft nicht gestoppt wird. Und das erhöht dann logischerweise die Preise, weil die Nachfrage steigt. Also die Nordseesorte Brent beispielsweise inzwischen knapp unter der Marke von $66.
Wir haben zu Beginn der Sendung berichtet über nicht bestätigte, aber vermeldete Stellenstreichungspläne bei der Deutschen Bank. Pläne ganz erheblichen Ausmaßes. Die Börse neigt ja wenig zu Mitgefühl bei diesem Thema. Die ist eher erfreut.
Das hört sich mal so gemein an. Den Investoren geht es ja vor allen Dingen darum, dass es einen Plan gibt. Die Deutsche Bank in Schwierigkeiten gemäkelt wird seit langem vor allen Dingen am Investmentbanking, weniger am Personal in den Filialen beispielsweise. Und jetzt sieht man eben tatsächlich einen Plan in Konturen, wenn dann da alles so stimmt, wie es so berichtet wird. Jetzt müssten halt noch Taten folgen. Das wartet man hier ab. Die Aktie legt zu, hat einen kleinen Zwischenrun gehabt und inzwischen nur noch 1/4% moderat im Plus.
Der Tag als Ganzes steht weiter unter dem Einfluss des G20-Gipfels vom Wochenende, wo es ja recht friedlich zuging. Washington und Peking wollen immerhin weiter verhandeln, während die EU einen großen Freihandelsschritt weitergegangen ist mit dem Pakt mit den Staaten Südamerikas. Das haben die Börsen alles zusammengenommen gerne gehört.
Ja klar, freier Handel, weniger Konflikte. Ein Teil der Gewinne, der wurde ja letzte Woche schon gemacht. Man hatte hier schon etwas vorgefeiert, weil sich das abzeichnete. Die Freihandelszone, die war eine positive Überraschung. Der DAX liegt also jetzt gegen Handelsende 130 Punkte zu, gut 1% auf jetzt aktuell 12.529 Punkte. Böse Tweets von Donald Trump gab es heute auch nicht für die Börse, also alles gut.
Und auch noch in diesem Kontext eines relativ milde gestimmten US-Präsidenten fällt ja, dass der Bann gegen Huawei, diesen chinesischen Netzwerkausrüster, etwas weicher geworden ist.
Ja, weicher stimmt, ist ja ein Faustpfand des US-Präsidenten, also war eben auch eines, das den US-Firmen wehtut, das haben sie jetzt gemerkt. Chip-Hersteller heute deshalb gefragt, zuletzt standen sie ja auch unter Druck. Infineon heute ein Plus von 4,5%, deutlich stärker als der Markt. Ebenfalls rauf ging es für Dialog Semiconductor und Siltronic im MDAX verzeichnet.
Andere DAX-Werte noch, die auffielen?
Die Autohersteller und Zulieferer natürlich ganz weit vorn. Die Aktien von BASF im Plus, da gibt es Interessenten an der Bauchemie-Sparte, hilft natürlich BASF. Der Konzern, der möchte sich gerne umstrukturieren, will auch Unternehmensanteile verkaufen, will sich mehr auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Ja, und wenn es dann für eine Sparte gleich mehrere potenzielle Interessenten gibt, dann hebt das natürlich insgesamt den Preis. Man hofft hier ein bisschen auf einen kleinen Bieterwettbewerb, die Aktie also auch leicht im Plus heute.
Und dann gucken Sie noch, wie der Euro aussieht zum Wochenanfang.
Der Euro leicht nachgegeben, der Referenzkurs der EZB bei $1.1349. Die Umlaufrendite ist ebenfalls gesunken oder weiter im Minus, so wie Freitag bei minus 0,35%. Und der Goldpreis im zweiten fixigen London bei $1.1393.
Samir Ibrahim war das. Vielen Dank mit dem Börsenbericht. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute, dann mit Anne Seidel am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend wünsche ich.